Hallo miteinander, schön, dass ihr da seid hier beim Mama Talk. Babyboy ist heute auch mit dabei, denn wir starten mit einer schnellen Sponsor-Info. Und zwar ist das Bübchen, habt ihr wahrscheinlich sowieso schon zu Hause.
Also ich schon.
Ich doch auch. Weil Bübchen ist nun mal die Marke, wenn es um sanfte Hautpflege für Babys und Kinder geht. Ich weiß gar nicht, ob ich damals auch schon Bübchencreme auf meinem Babypopo hatte. Muss ich echt an meine Mutter fragen. Weil die haben mittlerweile auch schon über 60 Jahre Erfahrung mit Baby- und Kids-Care.
Und was Bübchen heute besonders und wie ich finde auch viel besser macht, ist, es werden ausschließlich Öle natürlichen Ursprungs und keine Paraffine eingesetzt. Und das auch nicht erst seit gestern, sondern seit über 10 Jahren.
Genau dazu habe ich vor kurzem erst einen spannenden Bericht gelesen. Natürliche Öle spenden nicht nur Feuchtigkeit, sie nähren die Haut. Klingt erstmal merkwürdig, aber beim tieferen Einlesen ist es super spannend. Pflanzliche Öle haben nämlich den Vorteil, dass sie die Haut auf sanfte Weise mit Nährstoffen versorgen und sogar Hautprobleme positiv beeinflussen können.
Und verschieden wie wir sind, sollten wir auch auf unsere Haut eingehen. Ich habe lange gebraucht, die richtige Pflege für mich zu finden und rate mal, wo ich gelandet bin. Bei Bübchen.
Und wenn du mal gucken willst, was Bübchen so für die Haut deines Babys, aber auch für deine Haut tun kann, klick einfach den Link.
Mama? Mama soll den Link klicken.
Okay.
Ja.
Klick einfach den Link in unseren Podcast-Shownotes oder in unserer Instagram-Bio.
Da könnt ihr euch übrigens auch gleich für den Bübchen-Newsletter anmelden und so 15% Rabatt sichern.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo liebe Mamas da draußen, willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Wir haben heute wieder ein schönes Thema mitgebracht, was mein Herz auch höher schlagen lässt.
Ich höre es bis hierhin.
Erstes Babyjahr. Oh, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich bin jetzt in den letzten Zügen meiner ersten Schwangerschaft und will heute gerne mal Alina ein bisschen ausfragen, wie denn ihr erstes Babyjahr mit Peanut war. Mhm.
Wie lange her?
Skala 1 bis 10, wie war's?
Boah, alles.
Ja, glaube ich. Gute Antwort.
The full range von 0 bis 10. Ja, alles dabei.
Alles dabei. Mhm. Kenne ich ja auch schon aus der Schwangerschaft, deswegen kann ich es mir direkt vorstellen. Genau, vielleicht der Einstieg mit meinem mir wichtigsten Thema. Was ist es wohl? Weißt du es?
Stillen.
Nee, Schlaf. Ich dachte schon. Ja. Oh nein, das war ein anderes. Nee, tatsächlich Schlaf, Thema
nicht.
Schlaf. Ich glaube, das beschäftigt auch richtig viele. Und
ja, fair.
Gefühlt war bei dir alles supi. Aber glaubst du denn, wie viel Anteil hat Charakter des Babys und wie viel hat Erziehung, finde ich immer so schwierig, das Wort.
Ich hasse auch zu sagen, ich erziehe nicht. Ich beziehe mich auf mein Kind.
Ja, schön. Also wie viel Anteil hat jetzt beim Thema Schlaf, wenn man es überhaupt so sagen kann, Charakter des Babys und wie viel der Umgang vielleicht mit Gewohnheiten, Rituale, das weiß man eigentlich mittlerweile, dass Babys das brauchen. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall krass dolle drauf ankommt, was für ein Typ dein Baby ist. Es gibt halt Babys, die ein bisschen mehr Zeit brauchen und ein bisschen mehr Nähe brauchen. Inwiefern da man schon während der Schwangerschaft oder was weiß ich, wie das mitgibt oder mitprägt, I don't know. Sind ja auch immer so Aussagen, ne? Ah ja, dein Baby ist so gechillt, weil du warst so gechillt in der Schwangerschaft.
Ja, genau, das kann ich schon nicht hören, also ehrlich
ich
gesagt.
Nicht.
Das macht mich schon so ein bisschen.
Das ist deine Verantwortung.
Genau, es ist meine Verantwortung, dass ich jetzt schon
selber
quasi
schuld.
Mein Kind verderben könnte.
Ja, sehr schön.
Mit meinem Umgang in der Schwangerschaft.
Ja, so. Melanie, warst du nicht gechillt seit?
Ja. Ja, es gibt auch, will ich gleich von mir weisen hier, solche ja. Vorwürfe.
Ja, ich glaube, das ist auch also so ein zweischneidiges Schwert, weil letzten Endes nimmt einen das ja auch die Kontrolle, ne? Und das
ja.
Finde ich auch scheiße wiederum. Also ich wäre es so einfach, wäre es
ja.
Echt schön.
Ja, wäre es so einfach, dann hätten wir eh keine Probleme mehr. Also es zeigt
ja
schon, dass es multifaktoriell ist und es nicht die eine Antwort gibt.
Nee. Deswegen, also das glaube ich, bildet so das Fundament bei dem ganzen Thema, ob das Kind eben eher eins ist, was sehr viel Körperkontakt braucht. Und das kann sich ja auch ändern. Das kann sein, weil die Geburt eben auch ein bisschen überdurchschnittlich anstrengend oder war, irgendwelche
mhm.
Erfahrungen zu verarbeiten gilt direkt schon die ersten Wochen
ja,
oder
stimmt.
Monate des Kindes. Genau, ich glaube, das sind alles so, ich will nicht sagen extreme Faktoren, aber große Einflüsse, und da kann es eben schon extreme Ausprägungen von geben.
Ja.
Was ich aber beobachtet habe, ist definitiv, dass die Monate 0 bis 4, 5 Monate der Schlaf sich relativ gut einpendelt nach den ersten paar Wochen.
Mhm.
Dass das Kind dann, wenn es halt irgendwie sein Geburtsficht wieder drauf hat, gut gesättigt ist, die Geburt auch verarbeitet hat, weil das müssen alle Babys, das müssen wir Frauen ja sowieso auch extrem. Und dass dann irgendwann so ein Schlafrhythmus schon entsteht, wo dann alle wirklich denken, oh, geht ja voll klar. Ich weiß gar nicht,
die
was
ersten
alle
Sprünge
haben.
Kommen?
Also da dazwischen kommen schon ein paar Sprünge. Also der erste Sprung kommt, glaube ich, so mit 5 Wochen, der nächste mit 9 Wochen. Und dann kommt halt der ganz große Extreme so mit 4 Monaten.
Mhm.
Also da auch, falls
auch
irgendwer
das drüber.
Ja, falls irgendwer das von euch noch nicht kennt, es gibt halt dieses Oje, ich wachse Buch. Und da sind so die Sprünge, die ersten Entwicklungssprünge des Kindes innerhalb der ersten 24 Monate, glaube ich, 22 Monate, glaube ich sogar.
Mhm.
Ja, irgendwie so untersucht worden, also einfach geschaut, wo gibt es die meisten oder wo lässt sich beobachten, dass alle Kinder irgendwie unruhiger werden und danach mehr können. Und das fasst halt das Buch super schön zusammen und das gibt einen so die Orientierung, weil das erste Jahr eben so ereignisreich ist,
mhm,
und ich persönlich mich auch so oft immer dachte, boah, jetzt bist du voll drin, jetzt hast du den Dreh raus und dann kam wieder was Neues.
Ja, genau, das ist auch mit meine größte Befürchtung.
Ja.
Und deswegen, also ich schlafe ja generell nicht gut, also jetzt abgesehen von dem Armenschlaf in der späten Schwangerschaft, war das davor auch schon immer mein Thema, dass ich schlecht zur Ruhe komme und eigentlich selbst wie so ein Baby Rituale brauche und einen regelmäßigen Rhythmus.
Mhm.
Und worauf wollte ich hinaus? Ach so, ja genau, dass da halt einem total die Sicherheit genommen wird, weil
total
jeder Tag gefühlt dann wahrscheinlich anders ist. Und das kann man ja auch nicht nur auf den Schlaf beziehen, sondern den einen Tag nimmt das Baby den Kinderwagen, den nächsten Tag doch wieder nur,
genau,
trage und gefühlt ist jeder Tag individuell.
Genau. Schlabberndes Schlabbergeräusch von Saromon.
Ja, ich bin gespannt, ob man sowas überhaupt hört.
Nee, bestimmt nicht, aber ich muss richtig, weil das so meine Lieblingsgeräusche
ja
sind. Man muss wissen, ich habe so eine kleine Schmatzkrankheit, also nicht ich schmatze, sondern ich bin extrem bei solchen Schmatzgeräuschen bei anderen.
Ja, du darfst kein Bonbon vor ihr lutschen.
Nein. Und deswegen war es gerade so ein liebevolles im Ohr.
Zaro trinkt aber auch extrem, wie so ein Labrador, obwohl er keiner ist.
Alles
ist nass.
Er liegt da gerade so. Keiner spricht über mich.
Hat er gemerkt?
Nee, überhaupt nicht. Deswegen
so
sieht das so süß gerade aus. Ja, aber auf deine Frage zurückzukommen, ob Kind oder Verhalten des Elternteils oder irgendeine Technik oder so. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall beides ist. Bedeutet also, was ich beobachtet habe, ist definitiv, dass die ersten Monate bis zum vierten, fünften Lebensmonat sich, wenn eben kein extrem gefühlsstarkes Kind, kein Schreibaby oder kein sehr anhängliches Kind, sondern,
mhm,
einfach so Durchschnittsbaby, da eben der Schlaf echt in Ordnung für die Verhältnismäßigkeit ist oder sich einpendelt. Bei echt viele Freundinnen, die so gesagt haben, ja, ich dachte, mein Kind schläft voll gut und dann passierte die erste Schlafregression. Also es gibt dann auch so typische Schlafregressionen, die sich meistens an dem Sprung des Kindes orientieren,
mhm,
weil sich das Gehirn halt in diesen Sprüngen so dolle entwickelt und so neu sortiert, dass sozusagen dann irgendwelche Rückschritte auch im Schlaf gemacht werden können. Und manche Babys finden daraus dann wieder schwerer und dann schlafen sie erstmal, weiß ich nicht, für Monate schlechter oder so.
Für Monate?
Ja, es gibt
meine
alles
Augen.
Mögliche. Ja, ja, also das ist echt, das ist halt echt, was du nicht beeinflussen kannst, ne?
Ja.
Du kannst, das passiert halt, oder was weiß ich, was da im Gehirn gerade abgeht und was für Faktoren damit einspielen. Und,
ich hätte gerne ein Anfängerbaby.
Ja.
Hörst du das in meinem Bauch, du kleiner Mitbewohner hier?
Ja, ja, ich hätte es auch gerne, auch ein zweites Mal. Weil ich schlafe schon
würdest
echt
du
krass.
Würdest du sagen, Peanut ist ein oder war ein Anfängerbaby?
Ich finde das immer so schwer, weil frag 10 Leute und wahrscheinlich würden die alle unterschiedlich bewerten, weil ich finde schon auch, dass es sehr stark auf deine eigene Erwartungshaltung ankommt.
Mhm.
Ist ja auch so, das Schmerz komplett dolle, also wie erwartungsvoll du, also wie dolle du meinst, dass etwas schmerzhaft wird, desto intensiver spürst du ja den Schmerz, da gibt es ja auch Studien zu. Und so finde ich auch so ein bisschen das Thema mit, ist es ein einfaches Kind oder nicht? Also erwarte ich oder habe ich die Vorstellung, weiß ich nicht, dass es irgendwie mit 5 Monaten schon durchschläft oder dass es immer nur alleine einschlafen kann oder es wird kaum Wutanfälle haben. Mhm. Und dann hast du natürlich, deine Wahrnehmung ist dann schon ganz anders gepolt.
Ja.
Unterm Strich würde ich schon immer sagen, ich habe ein pflegeleichtes Kind, spielt damit mit ein, dass irgendwie jeder ein pflegeleichtes Kind haben will, das von seinem Kind auch behauptet, weil man möchte, dass sein Kind gut gesehen wird, wahrscheinlich auch. Fakt ist, dass Peanut echt so bis zum 4., 5. Monat gut geschlafen hat, da ist er wirklich so um 18 Uhr meistens schon eingeschlafen, kam einmal in der Nacht und hat halt so bis 6, 7 durchgeschlafen.
Nehme ich. Bin ich dabei.
Und dann kam halt so der 4., 5. Monat, wo einer der größten oder schlimmsten Sprünge ist, weil die auch dann das Gehirn sich auf die Mobilität, aufs Krabbeln und so weiter vorbereitet, die auch dann das Greifen lernen, die sich anfangen zu drehen. Mhm. Die Greifen tun sie schon vorher, aber sie fangen sich an zu drehen und bereiten sich, wie gesagt, auf das Krabbeln vor. Und da geht halt richtig viel ab da oben in der Birne. Und da hat er auf einmal dann auch angefangen zu zahnen. Peanut hat halt einfach mit schon 4,5 Monaten seinen ersten Zahn gehabt und da war er dann irgendwie 2-mal in der Nacht wach, was auch nicht viel ist, und war 2-mal in der Nacht wach und war um 5.30 Uhr, war aber dann auch die Nacht zu Ende, hat aber wieder um 8 Uhr geschlafen oder so, ne? Also es war dann auch nicht, dass du erstmal 6 Stunden dann mit ihm wach warst, so wie heute, weil er schon auch immer mal wieder Phasen hat, wo er dann um 5.30 Uhr wach ist, insbesondere im Sommer. Und dann hast du halt erstmal bis zum Mittagsschlaf, ne? Und nicht irgendwie nur so 2, 3 Stunden, die du dann erstmal überstehen musst. Genau.
Ja, aber man muss auch wirklich sagen, ich war ja auch mit euch im Family-Urlaub ohne Mann auf Mallorca.
Mallorca.
Mallorca, wir sagen immer Mallorca. Und du hast das schon gut im Griff. Also dir war das von Anfang an wichtig, das Thema. Deswegen darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, weil momentan hört sich alles danach an. Ja, Peanut war halt so. Aber dir war das Thema, wie gesagt, ja auch sehr wichtig. Und ja, du hast zum Beispiel, finde ich, gar nicht so extrem. Also klar, wir hatten den Vergleich, es war auch eine andere Familie mit dabei, mit einem bisschen jüngeren Kind. Die hatten da halt nicht so einen Fokus auf das Schlafthema. Und das hat man halt wirklich stark gespürt. Klar, es ist jetzt nicht nur dieser eine Faktor. Ja. Aber Peanut war immer derjenige, der seine Schlafenszeiten in der Finca eingehalten hat. Ganz freiwillig. Hört sich gerade so an. Er hat sich dann ins Bett begeben.
Ja, und das 12. hat er wirklich aber dann gesagt.
Genau, das hat man wirklich beobachtet. Müde, genau, dass er das kann mittlerweile. Ja, ja. Er spürt das ja dadurch auch. Das lernen die dadurch ja auch extrem, ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren, wenn man halt wirklich diese Rahmenbedingungen vorgibt. Das möchte ich mir halt auch abgucken. Also jetzt nicht, du bist ja auch nicht da super streng, dass er nicht mal im Buggy schlafen darf oder im Auto oder irgendwas.
Nee, im Gegenteil, ja.
Aber weißt halt, was für einen Vorteil es hat, wenn er in einer bekannten Umgebung zur selben Zeit sein Schläfchen halten kann. Genau. Und das zieht sich ja auch bis jetzt durch. Ich meine, er ist fast 2,5 und macht doch immer noch regelmäßig sein Schläfchen.
Genau, also mir war auf jeden Fall, ich habe mich schon in das Thema etwas reingesteigert, weil klar, es ist halt, wie du sagst, oh Gott, erstes Babyjahr, dann denke ich direkt an Schlaf. Mhm. So war es halt bei mir auch. Und mir war Schlaf schon immer übelst wichtig. Ich hatte nie so Schlafprobleme. Bei mir ist es einfach richtig, richtig wichtig und habe auch gemerkt, wie eklig einfach der Tag. Ich habe schon das gehasst, wenn man feiern war und nächsten Tag so drained und da dachte ich mir immer so, boah, ich weiß auch nicht, eigentlich hat man ja keinen Leistungsdruck am nächsten Tag, weil habe ich das gesagt bekommen? Weiß nicht, ob ich das gesagt bekommen habe, aber auf jeden Fall habe ich diese Sätze im Kopf so nach Motto, oh, du musst ja nichts machen nächsten Tag. Kannst ja entspannen, stell dich mal nicht so an, du hast ja nur dein Baby nächsten Tag, so nach Motto. Aber Fakt ist halt, dass du dann einen krass anstrengenden Tag vor dir hast und wenn du dann noch nicht mal Ruhe bekommst und selber auch ja noch regenerieren musst, das kommt ja auch noch dazu. Man sagt ja auch immer so ein bisschen, eine Schwangerschaft kommt 9 Monate, geht 9 Monate. Mhm. Und auch selbst wenn du super schnell regenerierst und wieder topfit aussiehst, muss dein Körper das trotzdem verarbeiten und du stillst ja dann auch noch und das sind ja auch so viele mentale Dinge, die du einfach verarbeiten musst und das kannst du nur über Schlaf. Schlaf ist halt wie Wasser trinken, das kannst du nicht substituieren.
Ja.
Und das hat mich schon
auch nicht nachholen.
Richtig. Und das hat mir schon immer so ein Brainfuck gegeben, dass ich einfach nie wusste, wann es zu Ende sein wird. Also ich finde es okay, wenn du weißt, wo das Ziel ist und du darauf hinarbeitest. Aber mir konnte halt keiner sagen, ja, also Peanut wird dann auf jeden Fall mit 10 Monaten wieder durchschlafen. Und jetzt ist das für 3 Wochen so oder 4 Wochen oder 2 Monate, dass er um 5 Uhr aufsteht. Aber es geht auch wieder vorbei. Ich hatte halt null Gewissheit. Und diese Ungewissheit hat mich schon fertig gemacht und ich habe dann schon durch Struktur,
Was? Du klapperst.
Oh, sorry. Ja, meine Nagelfeile. Durch Struktur versucht mir irgendwie so ein bisschen Strohhalm, wie die Nagelfeile, ja, an die ich mich klammer, zu halten. Und da bin ich schon, wie gesagt, wenn man das ausklammert, dass man jetzt kein Schreibaby hatten, das Kind nicht irgendwie überdimensional gefühlt stark ist, sehr, sehr viel Körpernähe oder so braucht. Also all diese Extreme, die ich glaube auch eben Extreme sind und nicht die Norm. Mhm. Also Norm meine ich im Sinne von, wie oft das jetzt passiert.
Genau, im Durchschnitt sozusagen.
Genau, und vor allen Dingen aber auch berücksichtigt, dass jedes Kind Phasen hat. Ne? Ist man jetzt nicht mit Norm, okay, das ist das artige Kind und macht alles, was die Mama sagt und lässt sich sofort ablegen und es führt immer meine Planung aus. Also das ist auch nicht nur Norm eines Babys. Ja. Ich meine wirklich diese Extremen. Wenn man die ausklappt, klammert, glaube ich, oder mir war immer wichtig, ich habe mir immer gedacht, ey, das war mir so bewusst, als er dann auf die Welt kam, der kleine Kollege weiß nicht, ob es gerade Tag oder Nacht ist. Ja. Scheißegal, ich muss ihn erstmal beibringen, was Tag oder Nacht ist. Und diese Melatoninbildung fängt ja, glaube ich, auch erst so im dritten Monat oder so an. Das heißt, dass sie überhaupt diesen Zirkadian-Zyklus.
Zirkadian.
Danke, das sind immer so Worte, wo ich mir nervös werde.
Nur weil du es aussprechen musst und nur deswegen machst du es falsch.
Genau. So.
Ja.
Wie nochmal?
Circa, also wie circa?
Circa.
Dian.
Dian, oh, gar nicht so schnell. Wie Meridian. genau. Circa. Dian. Nein.
Dian, doch. Circa dir, also Tag ist ja wirklich zusammengesetzt. Ja,
circa dir.
Und ein N am Ende.
Circa dian. Zyklus.
Etablieren die ja erst.
Ja. Und ist ja auch so, dass die nur so Lust und Unlust verspüren. Ne? Mhm. Also die können ja auch das noch nicht deuten. Oh, ich bin müde. Die spüren das dann irgendwann immer differenzierter und brauchen dich eben, um das kennenzulernen. Und das war mir schon wichtig, dass
wir Schlafmaske. Stell mir gerade so ein Säugling vor. So, ich weiß, es ist Sommer, aber eigentlich wird es um 18 Uhr dunkel. Schlafmaske.
Genau. Und ein bisschen schöne Musik und irgendwie Plätschern im Hintergrund. Ja, aber das müssen die kleinen Würmer halt lernen. Das war mir eben wichtig bei Peanut und da habe ich mich ein bisschen reingesteigert und ich glaube auch, dass das gut war und wir haben sehr stark darauf geachtet, auch das unterschiedlich zu halten. Das heißt, ich habe ihn nicht nur auf mir schlafen lassen, nicht nur im Wagen schlafen lassen, nicht nur irgendwie zu Hause schlafen lassen, sondern immer so einen Mix gemacht, weil ich wollte, dass er überall schlafen lernt und so die nicht abhängig wird von es muss immer genau so und so sein.
Dass es nicht immer dieselbe Schlafbrücke gibt, so nennt man das
genau,
doch, ne?
Ja, oder Schlafassoziation, genau. Ja. Was immer gut gleich bleibt, war halt, dass wir auf jeden Fall erstmal den Nuckel hatten und den hat er
Mimi.
Mimi, genau.
Hat er heißt bis heute Mimi.
Ja, er nimmt den halt immer noch nachts. Mir fällt es noch schwer, ihn zu trennen, weil ich halt jetzt echt sehr, seitdem er 10 Monate alt ist, schläft er eben durch. Und das war halt so ein krasser Gamechanger und seitdem denke ich mir immer so,
lieber
ich habe keine Lust, was
ändern
zu ändern, aber
ja,
muss halt bald. Genau. Heißt, auf jeden Fall, aber ich würde jetzt echt im Nachhinein, klar war das ganze Schlafthema hart, aber das war nicht in der Retrospektive jetzt betrachtet, dass der Grund, warum ich sage, für mich, dass das erste Jahr mit Kind das krasseste bisher war.
Ah, das würdest du aber sagen, als Aussage, safe. Das erste Jahr ist das krasseste.
Safe, ja, okay. 110%. Je älter, desto besser.
Mhm. Und was würdest du sagen, was sind dann die noch ausschlaggebenderen Faktoren dafür?
Die eigene Unsicherheit.
Mhm.
Also zumindest bei mir. Ich war, und das war auch noch nicht mal.
Hat man so, dir nicht angemerkt?
Ja, das war auch nicht so in, das war auch gar nicht das.
Du warst für mich immer die gechillteste Mami überhaupt, voll souverän und selbstsicher.
Love it, erzähl mir.
Ja, total. Also ich finde, bei dir ist ja auch alles super gut gelaufen und du hast trotzdem, das hört sich so dumm an, den Haushalt im Griff gehabt. Das sind echt Themen, die mich momentan so ein bisschen triggern.
Ja, ja, aber da war ich halt auch wirklich
schon
drin.
Weil ich selber schon an Elternzeit und Co. denke und die Gespräche halt mit Felix gerade führe. Auch, dass wir jetzt uns ja in 2 kleinen Apartments eingerichtet haben, damit man nachts ausweichen kann und ich dann auch schon zu Felix gesagt habe.
Wir haben Apartments auf dem Hof.
Genau, wir können ja noch nicht ins Haupthaus leider. Und ich zu Felix auch schon gesagt habe, hey, ich will aber nicht, dass sich das so einpendelt, dass ich alle Nächte mache. Klar kann es sein, dass mir das total leicht fällt und oder unser Baby nur mich will, keine Ahnung, werden wir sehen, aber ich möchte nicht mit dieser Grundeinstellung da rein starten, dass sein Job quasi wichtiger ist als meiner, den ich ja in dem Sinne in Care-Arbeit vollführe.
Ja, voll.
Genau, und deswegen triggern mich diese Themen. Also ich wollte gar nicht sagen, dass du den Haushalt allein geschmissen hast, aber du hast einfach gefühlt alles in diesem ersten Jahr schon so gut hingekriegt. Also es hat einfach relativ leicht gewirkt bei dir. Deswegen wundere ich mich und richte die Frage an dich. Wo hast du dich unsicher gefühlt?
In allem. Also, und da, das auch, man sagt ja auch immer, dass man Dinge erst verarbeitet, wenn sie vorbei sind. Mhm. Das stimmt, dass die Psyche auch so konstruiert ist, dass sie in dem Moment, wenn sie merkt, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen too much oder so, sich das aufbehält für Momente, wo man sich wieder sicherer fühlt. Und definitiv, jetzt auch in der, im Nachhinein das so betrachtet, merke ich, wie dolle Rollenbilder auf jeden Fall unbewusst in mir auch gewirkt haben. Mhm. Also genau wie du sagst, halt, dass man zeigen will, und das hatte ich noch nicht so im Kopf, aber ich habe einfach automatisch in diese Richtung gewirkt, dass man alles im Griff hat, dass man den Haushalt stemmt, dass man das Baby halt mit, damit auch umgehen kann und dass man das auch unter Kontrolle weiß, so ein bisschen, weil ich schon auch für mich merke, dass du, oder ich wollte auf jeden Fall zeigen, dass ich bereit war dafür, dazu Mutter zu werden. Und für mich war es unbewusst ein Zeichen dafür, dass man eben zeigt, dass man damit klarkommt. Ne?
Ah, ja.
Und eine Freundin hat jetzt auch letztens erst gefragt, inwiefern wir denn Unterstützung im ersten Jahr bekommen haben. Das ist mir auch erstmal so bewusst geworden, dass wir gar keine so hatten, ne? Also nicht im Alltag. Meine Eltern wohnen halt 1,5 Stunden von Berlin entfernt und Peanut hatte eine krasse Bindung und es war auch so, dass er das erste Mal mit 8 Monaten mal ein Wochenende bei denen waren und ich noch gestillt habe und wir aber dann mal ein Wochenende für uns hatten. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall auch recht früh schon gemacht und da Unterstützung bekommen und ich war auch häufiger in Wolfsburg, aber im Alltag halt gar nicht, ne? Und das ist schon krass, also was da abverlangt wird und es ist eben so, ich habe auch letztens so ein Bild nochmal gesehen, das ist ja auch der Grund, warum ich Mami Identity mache. Du fühlst dich eben sehr zerrissen in deiner Persönlichkeit und in deiner Welt, die vorher funktioniert hat und in der du vorher gelebt hast. Und da sind halt diese ganzen Facetten oder diese Teile von dir und die fliegen erstmal so gefühlt rum. Und dadurch, dass du auch keine Konstante reinkriegst, dadurch, dass sich dein Kind ständig verändert und du dich ständig deinem Kind anpassen musst und so viel Veränderung einfach in dem ersten Jahr sind, kriegst du kein Track sozusagen. Also kriegst du keine Bodenhaftung zurück, worauf du dann wieder aufbauen kannst, wo du dann sagen kannst, okay, hier ist die Facette aus meinem alten Leben, die ziehe ich mit rein. Hier sind ganz viele neue Facetten, die ich über mich gelernt habe, über das Kind gelernt habe. Und dann lernst du das Kind ja überhaupt oder dein Kind ja auch überhaupt erst kennen. Also es ist überhaupt nicht so, dass natürlich hast du voll die Gefühle für dein Kind. Aber ich habe mir total lange mir so gedacht, boah, was ist denn das für eine Einbahnstraße? Ich fühle mich hier echt nur wie der Caregiver, die hier irgendwie dieses Wesen ernähren muss. Ich kriege hier gar nichts zurück. Ich fand das total ernüchternd am Anfang und irgendwie, weil man ja immer direkt so propagiert bekommt, größte Liebe, die ich jemals gespürt habe und das entwickelt sich erst.
Ich muss gerade so dolle an die eine Freundin von mir denken, die ja auch bei dir ein Coaching gemacht hat. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber hello. Weil ich auch so einen Deep Talk mit ihr hatte bei meinem Mama Blessing. Und sie ist ja so ein Paradebeispiel, wie sie die Muttertät durchlebt, sagst du auch immer wieder, weil sie das so schön zulassen kann.
Total.
Und sie ist jetzt quasi 5 Monate Mama und hat mir auch nochmal voll den tiefen Einblick gewährt in ihre Gefühlswelt, weil sie seit dem Zeitpunkt der Geburt bis jetzt relativ viel weint und ihr Mann das von ihr gar nicht so kennt, sie das selbst auch von sich nicht kennt, aber sie das einfach laufen lässt. Sie selbst ist auch Kinderpsychiaterin, also in Ausbildung, also ist auch verhaftet mit diesen Themen und hat jetzt keine Angst vor, das irgendwie so zuzulassen. Das finde ich auch so schön als Paradebeispiel dafür, dass ja, der Körper sich über die Tränen selbst reguliert und sie halt gerade Abschied nimmt. Also das hat sie auch selber so formuliert.
Und so ist es auch.
Sie möchte das halt gerne betrauern, dass jetzt gerade ganz, ganz viele Lebensphasen einen Abschied oder ein erstmal Ende finden.
Ja.
Es ist ja nicht für immer und es heißt ja auch nicht, dass man das nicht integrieren kann.
Das fühlt sich aber so an, als wenn du es für immer verabschiedest. Du weißt es halt nicht und du hast diese Erfahrung noch nicht gemacht, dass dir halt Teile deiner Identität entrissen werden.
Genau, so fühlt es sich für sie gerade an. Ne?
Ja. Ja. Und dass die aber dann auch wiederkommen können, also wann hat man das denn schon mal so gehabt?
Ja, genau. Und das fand ich nochmal so schön. Sie kann das halt voll gut zulassen. Klar, im Außen stößt das auf so ein bisschen so Unverständnis, nicht in so unempathischen Sinne, aber ihr Mann will halt natürlich, dass es ihr gut geht und kann es ganz schlecht aushalten, wenn sie halt so viel weint und möchte am liebsten da so ein kleines Trostpflaster mal draufkleben, was dann auch wiederum halt zu Wut auf ihrer Seite führt, weil sie sich denkt, bitte halte mich einfach nur in diese Emotion, ich muss das gerade durchleben und ich möchte es auch gerne rauslassen, weil nur so kann es sich ja wieder verändern, diese Gefühlsdynamik.
Ja.
Genau, und das finde ich ja nochmal so schön, weil das ja auch perfekt zu dem Unsicherheitsgefühl vielleicht auch passt, was du meintest, dass das für dich das Größte an Veränderung war im ersten Jahr. Ne?
Und das ist ja auch der Teil der psychischen Geburt, die ich immer so propagiere. Die Mami, also es gibt, wie du auch schon gesagt hast, die Muttertät, und die Muttertät ist relativ, also hat ihre ersten Forschungsarbeiten rund um das erste Lebensjahr mit dem Kind, wo sich das auch sehr stark mit der ganzen psychosomatischen Fachwissen aus der Gynäkologie überschneidet. Und da sieht man eben oder erkennt man eben, dass ein großer Teil es ist, seine Mami-Identity zu prägen und zu formen. Und da ist ein ganz großer Bestandteil dieses Betrauern, Loslassen, Realisieren, okay, was kann ich denn auf einmal machen, was kann ich nicht machen? Das ist ja voll individuell auch vom Kind zu Kind. Mhm. Das eine nimmt halt auch keine Flasche und dann kannst du auch dir erstmal das abschminken, irgendwie viele Unabhängigkeiten zu haben, sondern du musst halt dann irgendwie da sein. Und dann darfst du halt auch erstmal oder musst du erstmal ganz viele Dinge gehen lassen, die du vorher in Unabhängigkeit tun konntest. Mhm. Und das fühlt sich halt erstmal forever an. Du denkst halt wirklich, okay, das bleibt für immer jetzt so. Und das alleine macht unheimlich, also wenn du dir auf einmal so ein großer Stein deiner Identität oder so ein Fundament deiner Identität, dass du gerne, weiß ich nicht, irgendwie alleine laufen gehst oder Yoga machst oder alleine mit Freundinnen unterwegs bist oder, wenn du dich da damit sehr stark identifizierst und dir das wegentrissen wirst, ist das halt das Fundament, was auf einmal kippt. Und dass da so deine Persönlichkeit halt auch erstmal kippt.
Ja.
Und das ist dann wie in so einer Beziehung, wo man sagt, okay, wir müssen uns jetzt hier scheiden sich erstmal oder hier trennen sich die Wege, who knows, ob wir mal wieder zusammenkommen oder nicht. Das weißt du halt in dem Moment nicht, weil sich das erstmal so vollendet anfühlt. Mhm. Und dadurch, dass man eben das so wenig mitbekommt, auch gerade das System, was die Mutter unterstützt, hat ja dieses Wissen auch nicht, dass es diese Phasen gibt und wie die Psyche funktioniert und wie man die Psyche da unterstützen kann und dass das total normal und in Ordnung ist, sondern es herrscht halt dieses Bild vor, dass jede Mutter, weil wir diesen Mutterinstinkt in uns haben, eine Erfüllung darin findet und glücklich darin ist.
In Anführungszeichen.
Genau.
Ja.
So ist es halt ja das patriarchale Rollenbild der Mutter, was historisch geprägt ist, und das habe ich auch extrem drin gehabt. Das ist jetzt nichts, wo man, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das habe, weil wir eine emanzipierte Partnerschaft führen, weil
plus
ich
Berlin Bubble.
Das wollte ich auch gerade sagen, weil ich in Berlin wohne, Tattoos habe und irgendwie nicht mehr in einem typischen konservativen bürgerlichen Ort wohne, also dachte ich schon, ich bin ja schon voll weit in der Entwicklung, ja, und ich hatte das, Punkt, und ich habe das, Punkt, und das ist genauso, ist kein blöder Vergleich, ist genauso wie Rassismus. Ich bin auch Rassistin.
Damit aufgewachsen,
und keine
tragen das, diese richtig. Züge in uns.
Und so haben wir auch diesen Mutterrassismus in uns. Was weiß ich, wie ich es jetzt benennen muss. Aber Fakt haben wir, dieses Rollenbild der Mutter in uns ganz stark indoktriniert bekommen, sei es schon über Kinderbücher, über Filme, bla bla bla, das ist ja wirklich auf so vielen Dimensionen einfach in uns reingepumpt worden, und das habe ich halt gemerkt, weil ich gespürt habe, so fühlt es sich nicht an, so ist es nicht. Ich versuche aber danach zu streben. Ich habe es auch gut hingekriegt. Aber es hat sich dann trotzdem nicht, dann war ich da, habe es auch, also habe dieses Bild sozusagen abgegeben, aber war trotzdem nicht so angekommen da drin. Mhm. Und jetzt nachdem, Peanut ist jetzt 2,5 Jahre alt und ich würde sagen, jetzt seit einem 3-4 Monaten bin ich echt in meiner Mutterrolle so angekommen.
Ja, schön.
Und ist auch so, dass ich sage, okay, die und die Teile in meinem Leben sind halt wieder zurückgekommen und er hat auch seine eigenen Teile, die er jetzt in seinem Leben irgendwie etabliert, ohne mich, weil auch das erste Jahr mit
Tenneball.
Ja, Tenneball spielen.
Vom Babysitten von Felix und mir hat es starken Eindruck hinterlassen. Ja. Mit Tennisschläger und Tennisball.
Er will an jeder Tisch
Tennisball.
Tennisplatte.
Das ist so niedlich.
Tennisball spielen, Mama. Komm, ja, mit.
Ich glaube, er hat auch voll zu Felix irgendwie so aufgeschaut.
Er liebt Männer.
Hatte voll den Eindruck hinterlassen, hatte
total.
Ich das Gefühl.
Er hat auch voll den Bezug zu Männern, also sowohl Frauen als auch Männern, finde ich auch richtig schön.
Meine Männer.
Ja.
Meine Männer.
Süß. Ja, auf jeden Fall, aber auch dieses erste Jahr, wo man wieder arbeitet, ist halt auch hardcore, weil da denkst du auch, okay, cool, jetzt komme ich, jetzt geht das Kind in die Kita, ich kann jetzt wieder so ein bisschen mein Arbeits-Ich wiederfinden, aber dein Kind muss sich ja auch erstmal an die Kita gewöhnen und diese ganzen neuen, alles darf sich neu sortieren in der Familie und so weiter. Und deswegen würde ich so sagen, nach 2 Jahren mit Kind ist es halt in so ein Fahrwasser gekommen, wo ich jetzt auch definitiv da spüre, was ich erwartet habe. Mhm. Weil sich die Beziehung auch so entwickelt, dass du dich wie eine Mutter fühlst und dass du auch diese Liebe jetzt spürst, von der jeder immer spricht, diese bedingungslose Liebe, die dein Kind dir gibt. Das ist alles, was sich entwickelt, ist nichts, was irgendwie einfach da ist, nur weil du...
Ja, ich dachte, es kommt raus und dann ja. werde ich angestrahlt.
Ja, genau. Und das ist so blöd. Und ich dachte halt in diesen Momenten immer, ich sage, ja, krass, habe ich mich zu wenig vorbereitet, bin ich naiv, bin ich dumm? Mhm. Dass ich das gedacht habe, dass das sofort da ist.
Ja.
Also ich habe mir viel dann selber die Schuld gegeben für das Nicht-Vorhandensein von irgendwelchen Gefühlen, weil ich dann so dachte, ja, okay, entweder liegt es an mir oder es liegt daran, dass es jetzt naiv war von mir zu denken, dass es direkt kommt. Und das hat mir auf jeden Fall dann auch geholfen im Zuge von meinem Mami-Identity und so, dass ich mich mehr mit den Themen befasst habe und sich so viele Frauen gerade mit diesen Themen befassen und dass ja immer mehr jetzt
endlich.
Kommt. Ja, und ich dann so merke, ah geil, ich bin gar nicht alleine damit, dass ich jetzt nicht direkt irgendwie, und das heißt nicht, dass ich nicht von Sekunde eins mein Kind geliebt hätte und nicht von Sekunde eins mich in jede Flamme hätte geschmissen, damit er überlebt. Das ist es nicht, sondern es ist einfach noch eine andere Art von Verbindung, die halt wirklich entstehen darf.
Ja, ich finde es auch so spannend, auch wenn man weiß, also wie du auch gesagt hast, du dachtest, du wärst emanzipiert genug, bla bla bla. Aber ich habe auch das Gefühl, egal wie sehr man es zerdenkt, man muss es vielleicht auch einmal durchfühlen.
Genau.
Um wirklich nochmal in der Realität von diesen Erwartungshaltungen
richtig.
Abzulassen.
Richtig.
Weil du hattest mich ja auch mal gefragt, ich habe das Gefühl, du bist die am meisten vorbereiteteste Frau, die in ihre Schwangerschaft gegangen ist.
Mhm.
Und trotzdem habe ich letztens so ein Reel gemacht, wo ich das nochmal für mich in Worte gefasst habe, weil ich ja dachte, das wird die spirituellste Erfahrung meines Lebens und ich werde von Tag 1 der Befruchtung das Wesen meines Kindes spüren. Nee, war alles nicht so.
Mhm.
Und deswegen war so mein Begriff, der mir jetzt immer stärker in den Kopf kommt, ein Einlassen auf das, was ist.
Total, genau, ja.
Und ich habe das Gefühl, diese Erkenntnis kann ich jetzt auch fast wieder mit in die Mutterschaft nehmen. Und trotzdem, auch wenn mir das jetzt bewusst ist und ich mit dir diese Themen hier durchkaue oder auch mit anderen Freundinnen, werde ich trotzdem genauso wieder auf mein Unterbewusstsein stoßen und mein muttergeprägtes Bild aus Serien und Co.
Genau. Und du weißt, wir wissen halt nicht, was uns implizit formt und bewegt, weil es eben implizit und unbewusst ist. Und erst wenn es einen Kontrast sozusagen im Außen findet und du eine Erfahrung durchlebst, spürst du es ja erst.
Ja.
Also du bist halt blind auf diese Flecken oder auf diesen Augen bist du blind. Und durch diese Erfahrung erlernst du erst sozusagen das Sehen und dann werden dir Dinge bewusst. Und ich finde, darum geht es halt vorzubereiten. Es geht nicht darum vorzubereiten oder zu sagen, ja, du musst dir nur konkret vorstellen, was du möchtest. Klar kannst du den abwiegen und sagen, hey, mir ist total wichtig, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, dann auch mal Zeit für mich habe, dass ich Abstand habe, dass ich Unterstützung bekomme oder. Das kann, natürlich kannst du das planen und solltest du auch planen, wie man das umsetzen kann, dass du nicht irgendwie 24/7 alleine sein musst oder immer dir selber Essen kochen musst oder. Aber wie sich dann, was da zum Vorschein kommt und was das mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Identität macht, kann dir keiner sagen und kann dir keiner vorgeben, da kann man dich nur drin begleiten und dich nur drin unterstützen. Und das ist halt so ein Riesenfeld und das ist halt auch, das ist halt einfach diese psychische Geburt. Also jeder kann dich ja auch auf deine physische Geburt vorbereiten, wie die aber letzten Endes wie die aussehen wird und wie du sie erfahren wirst, weißt du vorher einfach nicht und das kannst du nicht beeinflussen und da kann man dich nur drin unterstützen.
Ja, sehr schön.
Ja, also dementsprechend, erstes Jahr mit Kind, würde ich eher sagen, dass mich jetzt nicht Peanut an sich so krass herausgefordert hat oder so krass getriggert hat, sondern aber auch, weil ich halt sehr, sehr stark das immer differenziert gesehen habe. Ne? Wenn ich irgendwie Herausforderungen mit dem Umgang mit ihm hatte, habe ich sehr stark immer direkt das auch für mich reflektiert und abgeleitet.
Du hast ja auch Psychologie studiert.
Ja, genau. Und das, finde ich, kann man auch nicht verlangen von allen Müttern. Ne? Und zeitgleich würde ich auch jetzt wieder beim nächsten Kind mehr von meinem Umfeld verlangen, dass die mich stärker halten und stärker da drin begleiten und das stärker sehen.
Versuche ich auch schon. Meine Mama ist ja auch 6 Wochen um den Geburtstermin hier mit uns auf dem Hof. Das ist auch ja dieses kleine Probewohnen. Vielleicht wird es auch sogar eine langfristigere Geschichte daraus. Und genau, da schauen wir auch zu, dass wir da schon ein bisschen mehr Unterstützung erhalten. Ich hatte eigentlich noch 2 wichtige Themen, die mich interessieren. Ja, einmal das Stillen und noch einmal dein Körperempfinden, also nach der Geburt.
Body Positivity.
Ja.
So ein Wunder, was der weibliche Körper kann.
Bip, ich bin meinen Dehnungsstreifen für immer dankbar.
Ich auch. They show that I'm a warrior.
Ja. Was Ironie oft. Yeah. Weil ich nämlich Angst vor Dehnungsstreifen habe. Stand jetzt auch noch keine habe. Du hast auch keine.
Nee, ich habe nur einen Riss am Bauchnabel, weil sich da Pina mit seinem Arsch dann so richtig schön irgendwann immer am Ende der Schwangerschaft reingelegt hat.
Da spannt es bei mir auch so eher über dem Bauchnabel so.
Aber die Narbe geht jetzt auch sogar weg langsam.
Ah, krass. Mhm.
Also es ist so faszinierend. Such a wonder. Ja. Nee, aber das finde ich wirklich krass, dass das doch dann sich nochmal ein bisschen...
Ja. Mhm. Also soll jetzt nicht so aussehen oder wirken, dass man den perfekten After-Baby-Body braucht, natürlich nicht. Mhm. Aber trotzdem finde ich, ist es einfach real, dass man Angst davor haben kann, dass der Körper sich langfristig verändert. Weil ich finde, es verändert sich eh schon alles um dich herum. Ja. Deine Struktur, deine Arbeitswelt, deine Beziehungen zur Außenwelt, nicht nur in der romantischen Beziehung, sondern auch zu Freundschaften und so weiter. Und dann ist auch noch der Körper, der da irgendwie bleibt. Also es ist gefühlt alles anders und das rüttelt einen irgendwie so durch.
Oh, voll.
Deswegen wollte ich dich nochmal fragen, wie das dann nach der Geburt für dich war, ob du da vielleicht relativ schnell eine Akzeptanz gefunden hast, weil ich finde, das ist zum Beispiel ein schöneres Wort als Body Positivity, sondern... eher sozusagen.
Denk doch einfach positiv, dann wird das schon.
Ja, klar. Mhm. Sondern eher sozusagen, hey, ich kann es jetzt nicht ändern, aber ich versuche mich zu akzeptieren und mich wenigstens nicht jedes Mal zu schämen, wenn ich in den Spiegel gucke, was ich übrigens nicht so gut hinkriege, aber versuche.
Hast du so ein bisschen, wenn du in den Spiegel guckst, dass du dich dafür schämst?
Ja, ich finde, schämen ist im Deutschen nicht das richtige Wort. Ich finde, im Englischen shame ist eher so dieses böse Runterreden. Also so in der Art.
Dass du dich selber schämst.
Genau.
Ach so.
Ja. Und dass ich da schon so meine Flecken habe, wie jetzt in meiner Schwangerschaft sind ja meine Fetteinlagerungen an den Oberschenkeln und am Po plus Zellulite verstärkt. Und das sind so die Stellen, wo ich halt auch merke, dass ich teilweise dann da nicht hingucke an diese Stelle, weil ich mir denke, ich will sie jetzt nicht sehen.
Dich so runter machst.
Genau, weil dann mache ich mich eh wieder runter und ich will es einfach am liebsten ausblenden gerade.
Ja, und da merkt man auch mal wieder, wie tief das einfach drin in uns ist, in uns Frauen, dass wir uns selber den Wert absprechen, wenn wir irgendwie nicht schön genug sind. Ja. Ne? Vor allen Dingen schön genug in Idealen, die wir gar nicht mit beeinflusst haben, sondern die wir auferlegt bekommen haben.
Ja, voll.
Das habe ich auch immer wieder und auch jetzt, meine Brüste sind auf jeden Fall vom Stillen kleiner geworden und ich hatte schon vorher kleine Brüste. Sie waren mir während des Stillens zu groß. Mhm. Da hatte ich das dahin mit Bodyshaming oder eher so ein nicht akzeptieren können, als ich mich da mal gesehen habe, als ich einen schönen Laufwagen bekommen habe, als ich 30 wurde. Kinderlaufwagen.
Thule-Ding.
Genau. Und ja. Ich bin halt recht echt schnell wieder laufen gewesen nach der Geburt. Also da kann man halt, die Positivität war voll das Wunder, dass ich halt nach 7 Wochen schon wieder joggen konnte, halt auch wirklich kleine Runden und nur vorsichtig. Und dementsprechend habe ich mir halt echt zum 30. Geburtstag, das war der erste Geburtstag nach der Geburt, für mich so einen teuren Lauf-Jogger-Wagen, den man auch als Fahrrad schließen kann, gewünscht. Da gibt es eben so ein Video, wo ich mit diesem neuen Teil dann so laufe und da habe ich halt noch voll gestillt, große Brüste und dann dachte ich mir so, boah, wackeln die da von A nach B. Und da habe ich mich halt nicht drin gesehen, weil ich mein Leben lang nie so große Brüste hatte, die halt wackeln können, wenn ich laufe, weil wenn ich einen Sport anhabe, ist das fest, Sport-BH anhabe, ist das fest. Das fand ich auf jeden Fall weird. Dann fand ich das schon mega krass, aber da war, so wie du auch so gesagt hast, ich glaube, ich habe teilweise nicht so richtig hingeguckt oder gar nicht so richtig mich dann gespürt, weil du hast wie so einen Luftballon erstmal nach der Geburt, ne? Mhm. Also das wabbelt, also ein Luftballon nicht mehr, der prall gefüllt ist, sondern ein Luftballon, der 6 Wochen alt ist und so ist. Und so fühlt sich das einfach an. Ich konnte noch nicht mehr richtig so.
Der Bauch, meinst du?
Ja, genau. Ja. Und ich konnte noch nicht mehr, also man kann dann auch nicht so richtig laut reden oder so, okay, weil ja der Widerstand auch fehlt, ne?
Ach krass.
Mhm.
Ja.
Dann fand ich das Reden sehr anstrengend, die ersten Tage nach der Geburt. Deswegen kann man ja auch sehr gut so stützende Unterwäsche tragen.
Okay, ich habe mir so einen Bauchgurt von einer Freundin geliehen.
Mhm, und es gibt sogar auch eher so ein, ich weiß nicht mehr, wie sie, diese Dinge heißen, es sind dann auch so Kaiserschlübbis oder so, die wirklich richtig weit nach oben gehen. Die habe ich ja auch lange getragen. Und das hat sehr geholfen und das hat mich auch, also ich habe schnell wieder abgenommen und dann bin ich auf jeden Fall, also es war nach der Geburt sehr, sehr rasant und dann hat es stagniert und dann bin ich auch erst nach dem Stillen, wo dann auch die Wassereinlagerung, weil du hast immer Wassereinlagerung, solange du stillst, nochmal richtig runtergegangen vom Gewicht und jetzt ist es eher wieder so, weil ich meinen alten Körper wieder habe und dass ich wieder ein bisschen 2-3 Kilo mehr drauf habe, als ich eigentlich wollen würde und da merke ich jetzt, dass jetzt wieder diese Gedanken, wie du auch sagst, dieses Shaming um sich auf sich selbst durchkommt und dann hat man halt diese kleinen Brüste vom Stillen und so. Genau, das heißt also kurz nach der Geburt habe ich mich dem gar nicht so dolle gewidmet und hatte eher einen positiven, weil ich fand mich während der Schwangerschaft, wenn ich mich dann immer Bilder von früher angeguckt habe, dachte ich mir immer so, oh, wie schön ich doch war. Das heißt, ich habe eher ein besseres Körpergefühl entwickelt, was jetzt aber wieder weggeht.
Ah ja.
Lustigerweise, ja. Genau, und zum Thema Stillen, das hat halt alles, das hat echt glücklicherweise direkt super gut bei uns geklappt. Ich fand es auch schön, muss ich sagen.
Oh, ich habe schon dieses Gefühl, richtiges Säugetier, richtige Kuh.
Ja, das hatte ich auch, das fand ich auch weird. Also so auch mit Sex oder so, dann mochte ich das auch nicht, dass man dann irgendwie daran gegangen ist, weil ich mir so dachte,
das ist hier gerade für was anderes reserviert.
Ich fand es richtig weird, dann kam mir bei mir so Gedanken, boah, weißt du, beim Sex ist es eine erogene Zone.
Und ja, finde ich auch super merkwürdig, dass es so zwei Funktionen dann plötzlich hat. Okay, die eine ist auch sehr menschengemacht, sehr sexualisiert einfach, ne?
Ja, aber es ist aber auch ja, dadurch, dass es so ein Weichteil ist, ist es ja eine sehr sensible Stelle und ist ja auch schön, wenn man das liebkost.
Ja.
Aber ich fand diesen Gedanken, mein Kind. Und warum findet mein Mann, dann fand ich das irgendwie krank von Männern, dass die das schön finden in dem Moment. Das fand ich irgendwie total, also kamen so komische Gedanken. Und da merkt man halt auch, dass du ein anderes, wie du sagst, Körperempfinden bekommst. Dass du es auf einmal vielleicht nicht so magst, dort berührt zu werden, was du vorher vielleicht schön fandest. Und dann hast du auf einmal so eine andere Relation zu der Funktion deines Körpers. Und das macht auf jeden Fall was mit einem. Genau, und die sind sowieso ja dann sehr, also du spürst ja das erste Mal die ursprüngliche Funktion von deiner Brust, dass sie nicht geben kann, dass sie groß wird, dass sie dann auf einmal zieht. Also du empfindest dann so ein Ziehen, wenn du weißt, okay, das Kind muss jetzt langsam wieder gestillt werden. Oder kriegst auch vielleicht so ein Ziehen, wenn du ein anderes süßes Baby bekommst. Und es ist halt schon sehr animalisch.
Mhm.
Sich so zu erfahren, ist auch total weird. Und das sind halt so, das sind solche Dinger, wo du dann auf einmal merkst, deine Welt steht einfach Kopf.
Ja.
Und dein Körper steht Kopf und keiner, da kann dir noch so viele Leute sagen, das kommt alles wieder und lass dir Zeit und frame doch lieber so und so, wie wundervoll das alles ist. Du hast verdammt nochmal Schiss, dass das für immer so bleibt und du nicht mehr zu diesem Ausgangspunkt, den du schön fandest, zu deinem alten Körper zurückkommst. Und das macht viel mit dir am ersten Jahr.
Glaube ich auch. Ich guck mal, wie viele Themen das einfach schon sind, ne?
Ja.
Und wir haben hier noch nicht mal ansatzweise alles Mögliche besprochen, sondern nur die uns wichtig sind. Haha.
Ja.
Die Welt steht Kopf. Nee, aber sag noch mal kurz, wie war das mit Peanut? Hat Flasche nehmen funktioniert?
Ja.
Cool. Weil das ist somit mein größtes Ziel, wo ich mir ein bisschen Gleichberechtigung gerne erarbeiten möchte. Ich habe mir ja nicht viel, oder wir haben uns nicht viel selbst angeschafft in der Schwangerschaft, aber die Luxus-Milchpumpe.
Ja.
Ich habe vergessen, wie die heißt, die Marke. Weißt du es noch?
Wie? Elvi?
Ja, genau. Also ist jetzt hier keine Werbung oder so. Aber ist ja ein frauengeführtes Unternehmen. Mhm. Das fand ich ganz cool an dem Ansatz, dass es von Frauen für Frauen wieder entwickelt wurde. Und ich hoffe, dass das wirklich funktioniert und er dann auch die Flasche nimmt. Das ist so meine kleine Erwartung.
Ja. Das kann ich voll
nachvollziehen. Oder Wunsch eher.
Ja. Aber das ist für mich auch so die Erfahrung aus dem ersten Jahr. Gleichberechtigung im Sinne von jeder macht die auf. Es gibt Aufgaben und alle Aufgaben werden 50-50 von den Partnern
durchgezogen. Ja, nee, das verstehe ich auch nicht.
Durchgezogen. Das funktioniert nicht. Nee. Und ich habe mit allen, alle meine Freundinnen hatten diesen Moment, dass sie gesagt haben, es ist so ungerecht, dass wir Frauen so viel machen müssen und so viel mehr erstmal in den ersten Monaten, in den ersten Jahr investieren, alleine durch das Stillen und dadurch, dass man so viel Zeit ja auch schon einen Vorsprung hat durch die Schwangerschaft, dass du das Gehirn sich ja schon weiterentwickelt hat und du dich besser einfach schon die Signale lesen kannst, wobei es auch viele Männer gibt oder viele Frauen gibt, die sagen, ja, mein Mann konnte von Anfang an das Kind besser beruhigen oder so. Und gleichzeitig gibt es eben ein paar Punkte, wo der Mann eben nichts abnehmen kann und dadurch kriegt man so, das ist so unfair, ich war da schon schwanger, hatte die Geburt und jetzt das auch noch. Das kenne ich auf jeden Fall auch.
Ich sage nur, das Tragen ist das Stillen des Mannes.
Ja.
Das Wickeln ist das Stillen des Mannes.
Ja.
Und der Haushalt. Gerne so fortführen.
Ja. Das Essen kochen, den Müll rausbringen, richtig, das Einkaufen, so. Den so Boden wischen, die Taschen packen.
Wir haben jetzt auch gerade, also wir haben immer noch nicht die Kliniktasche gepackt. Ich sage auch wirklich wir. Nicht, weil ich hier so ein Pärchen bin, die es nur in Wir-Form gibt, sondern weil es mir wichtig ist, das in meiner Sprache zu transportieren, auch für mich selbst.
Flo hat immer gesagt, ich will die packen, hat er immer gesagt, fand ich auch richtig süß.
Ja, cool, finde ich gut. Und da meinte ich nochmal zu Felix, dass ich gerne nochmal diese eine Erstausstattungs-Playlist durchgehen würde und dies und jenes, was da reinkommt. Also, hä? Also wirklich so einen richtig stereotypischen Satz kenne ich sonst gar nicht von ihm. Ich dachte, du weißt, was da reingehört. Und ich so, nein, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was die erste Größe von einem Baby ist. Ich muss das auch alles googeln. Und deswegen möchte ich das gerne.
Kriegt man das nicht downgeloadet in der Schwangerschaft?
Oder soll ich das wissen?
Das ist doch dein Instinkt.
Ja, klar. Mein Mutterinstinkt.
Ja.
Genau, und deswegen ist es mir wichtig, dass wir uns da schon zusammen hinsetzen, dass es gar nicht erst damit losgeht, dass ich jetzt irgendwie für Babysachen kaufen zuständig bin. Also werden wir rausfinden, weil so machen wir das auch im Haushalt, dass jeder das macht, was er oder sie lieber macht. Mhm. Und wenn man irgendwann merkt, ich habe jetzt aber gerade keinen Bock mehr, ich sauge seit Monaten, können wir bitte switchen, dann switchen wir. Aber dass es da halt wirklich, wie du auch meintest, nicht die Gleichberechtigung in jedem Punkt da ist, aber trotzdem so im Großen und Ganzen, dass sich jeder ungefähr gleich ausgelastet fühlt und auch ungefähr gleich vielleicht Freizeit irgendwie hat, so würde ich Gleichberechtigung für uns beschreiben.
Und man vor allen Dingen sagt nicht, mein Mann unterstützt mich so toll und ich habe so ein Glück, sondern mein Mann übernimmt Verantwortung, seine Verantwortung mit.
Genau, er trägt seine Verantwortung.
Das habe ich aber so viel auch gesagt. Ja, Flo unterstützt mich voll toll. Ist auch so, aber er hat einfach von Anfang an seine Verantwortung als Vater gesehen und hat sich da von Anfang an richtig reingekniet. Und so darf es und soll es auch sein.
Ja.
Weil man ist zusammen Eltern. So, krasse, viele unterschiedliche Themen auf jeden Fall angerissen. Heißt, es wird auf jeden Fall nochmal eine Folge zu dem Thema erstes Babyjahr geben, dann vielleicht auch mit einem Themenschwerpunkt, weil wir haben ja auch viel über Schlaf geredet. Da werden wir auch noch eine Folge zu aufnehmen. Da war ja sogar auch eine Gästin dann mal mit von der Partie. Das heißt, da werden wir dann auch nochmal wann anders tiefer drauf eingehen. Wochenbett haben wir gar nicht mit betrachtet jetzt erstmal.
Das kann ja dann alles erfolgen, wenn ich mittendrin stecke.
Ja, auch sowieso super geil, weil dann können wir darüber nochmal so richtig im Moment.
Wann werden die ersten Tränen fließen? Hier in einer Live-Folge oder Live-Mitschnitt quasi.
Ja, das wäre auch
Könnte krass. Im Wochenbett passieren, wenn wir an Tag 3 aufnehmen.
Ja. Ey, ohne Witz, vielleicht rufst du mich auch an, sag, bitte, Alina, lass mal aufnehmen. Ich muss reden. Ja, wäre eigentlich geil, wenn wir das machen.
Das wäre richtig authentisch, Mann.
Ja.
Ja. Okay, sie. Das war's.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht's gut.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.